Zu Gast habe ich heute Dieter Neumann. Ich habe das erste Mal von ihm gehört, als er im Jahr 2015 den ersten Teil der Helene-Christ-Reihe veröffentlicht hat. Im letzten Jahr ist der erste Teil einer neuen Serie erschienen, der Kira Lund-Reihe. Über diese Reihe spreche ich heute mit ihm. Hallo Dieter, schön, dass du da bist.
Hallo Nadine.
Fangen wir direkt mal an. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, eine Videojournalistin ermitteln zu lassen?
Nun ja, ich hatte 6 Mal hintereinander pro Jahr jeweils einen Kriminalroman mit einer Kriminalkommissarin, die im Laufe dieser 6 Romane dann auch ihre Beförderung alle erlebt hat. Und das war die Helene Christ. Und als ich dann zu Piper den Verlag gewechselt habe, hat man mir das Angebot gemacht, eine neue Serie aus dem Norden auf ins Leben zu rufen. Und ich wollte wieder eine Protagonistin haben, habe mir aber überlegt, dass es schöner ist, mal keine klassische Kommissar-sucht-Verbrecher-Geschichten zu schreiben, sondern als Protagonistin eben eine Videojournalistin zu haben. Eine Videojournalistin ist eine Reporterin, die die gesamte Arbeit dort macht, vom Aufnehmen der Reportage über das Herstellen derselben und so weiter und so weiter. Und die hat natürlich eine völlig andere Aufgabe als eine Kriminalpolizistin. Sie muss die Öffentlichkeit informieren. Das ist ja nicht die Aufgabe einer Kriminalpolizistin. Sie hat trotzdem den Auftrag, natürlich den Sachen auf den Grund zu gehen. Denn sie soll ja anständig recherchieren. Das heißt, sie soll der Öffentlichkeit auch gescheite, vernünftige Fakten liefern und das auch noch so aufbereiten, dass die Leute ihren Sender gerne anschauen. Das ist also eine ganz andere Herangehensweise. Und nun beschäftigen sich solche Reporter nicht den ganzen Tag nur oder fortwährend mit irgendwelchen Kriminalgeschichten, sondern die haben über viele, viele tausend andere Dinge des täglichen Lebens zu berichten, die die Leute interessieren. Aber wenn die sich mal auf eine Kriminalgeschichte draufsetzt, weil der Chef sagt, du, da ist das und das passiert, da kümmere ich dich mal darum, dass das in die Öffentlichkeit kommt. So, dann muss sie sehen, wie komme ich damit klar, was für Recherchen setze ich da an und so weiter. Und sie hat natürlich durch ihren Beruf eine völlig andere Sicht auf Menschen, auf Motive, auf die Umstände und so weiter. Das fand ich mal sehr interessant, die Dinge so aufzubereiten und nicht aus der klassischen Sicht, die ich vorhin beschrieben habe.
Wie hast du denn dafür recherchiert? Kennst du jemanden, der Videojournalismus macht?
Ja. Die Leiterin der Filiale, vielleicht was ich sage, des nördlichsten Senders des Norddeutschen Rundfunks in Deutschland, nämlich in Flensburg, die kenne ich, die hat selber mal bei mir vor 2 oder 3 Jahren kann sein, hier auf der Terrasse einen solchen Podcast mit mir gemacht, wie du das jetzt gerade machst. Und den kann man auch bei mir auf der Website noch ansehen oder anhören. Und dort, das fand ich schon mal interessant, weil ich, da ist vielleicht der erste Eindruck entstanden, ohne dass ich das bemerkt habe, dass ich da mal so jemanden als fiktive Person erschaffen kann, die hergeht, um etwas aufzubereiten, was sonst immer nur aus der Sicht der Polizei erzählt wird. Wahrscheinlich ist es der Grund. Und sie hat mir auch immer jetzt und tut das nach wie vor geholfen, mich mit dem täglichen Arbeitsleben, den Vorgehensweisen und den Techniken von solchen Reportern und vom Fernsehen und vom Rundfunk ein bisschen näher vertraut zu machen, so damit ich da auch noch sachlich, fachlich keinen Unsinn schaue.
Das klingt total spannend, so ein Job. Kira und Lukas wohnen ja in einem alten Bahnwärterhäuschen mitten im Nirgendwo. Ich fand das total verlockend. Ich habe gedacht, am liebsten wäre ich bei denen eingezogen. Wie bist du denn darauf gekommen, die da wohnen zu lassen?
Weil ich selbst mal da gewohnt habe. Meine Frau und ich, wir haben, als wir uns kennengelernt haben, in einer alten Fischerkarte am Deich gewohnt, die ich mir hergerichtet hatte, mit Reetdach und niedrigen Räumen und so wie man sich das vorstellt, am Außendeich an der Nordsee. Und da ist sie dann, das ist jetzt auch schon 44 Jahre her, zu mir gezogen damals in diese kleine Hütte. Und da haben wir die ganze Zeit unseres ganz jungen Lebens dort verbracht. Und es ist eine traumhaft schöne Landschaft. Und dadurch, dass ich ja eben keinen Nordsee und keinen Ostsee, also insofern keinen klassischen Küstenkrimi Küstenkrimis mit dieser neuen Serie schreibe, sondern eben ganz bewusst etwas, was im Land, im Grenzland zwischen Deutschland und Dänemark, zwischen Nord- und Ostsee in diesem Landstreifen sich abspielt, dann gehört eben auch die westliche Seite dazu. Nicht nur die östliche mit der Flensburger Förde und so weiter, sondern auch die westliche mit Nordfriesland und den Deichen und den Halligen und Inseln wie Pellworm und Sylt und was weiß ich was, Amrum und was alles da ist, Hallighoge und so weiter. Das alles ist dieses nördliche Land, und mitten in diesem Land gibt es dann eben sehr nah am Deich, gibt es dann eben dieses von mir erfundene alte Bahnwärterhäuschen, in dem Lukas und Kira wohnen. Eine tolle Gelegenheit, auf diese Art und Weise den Leuten ein bisschen über dieses herrliche Land, das ich sehr liebe, zu erzählen.
Das klingt wirklich total toll. Also ich würde sofort umziehen, mir fehlt nur der Hund.
Der Hund, ja. Der Hund muss bei mir immer dabei sein. Irgendein Hund muss immer dabei sein.
Hast du selber einen Hund?
Ich hatte. Wir hatten in den ganzen Jahren immer Schäferhunde. Natürlich nicht gleichzeitig, sondern immer hintereinander und oder nacheinander, besser gesagt. Und haben aber seit 4 oder 5 Jahren keine mehr, weil wir beschlossen haben, wir wollen im Alter jetzt und nicht mehr so angebunden sein. Und so ein Tier verlangt natürlich auch sehr viel an Freiraum, und da musst du viel mit unterwegs sein und so weiter und so weiter. Und da wir mit anderen Tieren, also ich mag gerne große Tiere, wir bekommen häufig auch mal ein kleines Tier, das ist so eine Art mopsgedackelter Wolfsspitz von einer unserer Töchter. Der kommt, glaube ich, auch morgen wieder zu Besuch, weil die woanders hin wollen für ein paar Tage. Da habe ich dann hin wieder mal wieder einen Hund um mich. Aber ich mag Hunde halt sehr gerne. Und deswegen müssen die an. Die gehören bei mir immer mit zur Geschichte.
Ich finde das gut. Kira Lund gehört ja zu der dänischen Minderheit in ihrer Heimat. Was genau ist das, und merkt man das im täglichen Umgang?
Das finde ich jetzt interessant, weil mir immer wieder jetzt mit dem neuen Buch, mit dem ersten Buch von der Kira Lund-Reihe Haie unter dem Eis, mit dem ich ja seit letztem Jahr unterwegs war, die kommt ja nächste Woche der zweite Band heraus, Todeslied, und dann ist also die Lesungszeit mit dem ersten jetzt dann vorbei. Aber solange ich mit dem ersten unterwegs war, wo auch ganz explizit immer wieder in dem Buch auf diese dänische Minderheit in Deutschland hingewiesen wird, habe ich festgestellt, dass also schon im Grunde genommen schon südlich von Hamburg und dann weiter südlich in Deutschland kaum noch ein Mensch überhaupt etwas weiß über diese Minderheitengeschichten. Dabei prägen sie hier das gesellschaftliche Leben im richtigen hohen deutschen Norden sehr stark. Denn so wenig viele Leute über die Besonderheiten wissen, so ist es also so, man muss wissen, es gibt Nordschleswiger und Südschleswiger. Die Nordschleswiger, das ist die deutsche Minderheit in Dänemark, das sind ungefähr 17.000, 18.000 Menschen. Und dann gibt es die zahlenmäßig deutlich größere Anzahl von Südschleswigern, das ist die dänische Minderheit in Deutschland. Zum Beispiel ist es interessant zu wissen, etwa 20% der Bevölkerung von Flensburg, die kurz vor der 100.000er-Grenze liegen, also die Einwohnerzahl von Flensburg liegt kurz vor der 100.000er-Grenze, 20% davon sind Dänen. Ja? Das heißt also, die ganze Stadt, das ganze Land, und das setzt sich im Grunde genommen fort im ganzen deutsch-dänischen Grenzland, durch Kultur, durch dänische Schulen, durch dänische Kindergärten, Altenheime, Vereine, dänisches kulturelles Leben, wird hier ganz klar durch diese Geschichte geprägt. Und wenn man über die Grenze nach Norden fährt, was ich sehr häufig tue, weil ich eine sehr starke Verbindung zu den Nordschleswigern habe, das heißt also die deutsche Minderheit in Dänemark, dann ist es dort genau dasselbe. Und durch die Kopenhagener Verträge haben ja diese diese beiden Minderheiten ganz starke Rechte und also sehr viel Autonomie, wenngleich sie der Gesetzgebung und so weiter des jeweiligen Landes ganz konkret unterliegen. Die haben keine extra Rechte oder sowas, aber sie haben sehr viele Freiheiten. Sie werden sehr stark finanziell unterstützt von ihren jeweiligen sozusagen Mutterländern. Und das Ganze ist ja entstanden, das muss man einfach mal sagen, auch wenn es ein bisschen länger dauert, durch die Volksbefragung von 1920. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg gab es ja die Verträge von Versailles, die viel und häufig zitierten Verträge von Versailles, die ja letztendlich dann auch einer der Auslöser für den Zweiten Weltkrieg waren, die aber unter anderem auch eine Neuregelung der Grenzziehung zwischen Deutschland und Dänemark festgelegt haben. Und zu dieser Grenzziehung ist es gekommen nach zwei Volksabstimmungen im Jahr 1920. Und seither ist die Grenze zwischen, verläuft die Grenze zwischen Deutschland und Dänemark so, wie sie heute noch verläuft. Und das ist nicht ohne Probleme abgegangen, logischerweise, weil wenn Abstimmungen über so etwas stattfinden, dann gibt es am Ende, wenn ausgezählt wird, immer welche, die in irgendeinem Bereich leben und jetzt in Deutschland leben, obwohl sie eigentlich dafür bestimmt haben, Dänen sein zu wollen. Und umgekehrt auf der anderen Seite genau das Gleiche sinngemäß. Und ergo muss man dann für diese Minderheiten bestimmte Möglichkeiten der Pflege ihrer Kultur und so weiter und so weiter und so weiter. So, daraus entstehen jetzt aber über diese vielen Jahre, das ist ja jetzt gut 100 Jahre her, dadurch entstehen jetzt aber Besonderheiten in diesem Land, die man an allen Ecken und Enden sieht und die man auch hört, weil diese Menschen häufig hier zweisprachig sind. Und das wird aber als eine Art von Selbstverständlichkeit hier in das tägliche Leben integriert, dass es hier keinem Menschen mehr groß auffällt.
Ja, also gehört habe ich davon bisher eigentlich noch nie so wirklich was. Vielleicht mal gehört, aber nie mit befasst.
Vielleicht hast du mal was vom Südschleswigschen Wählerverband gehört, SSW. Das ist die politische Partei der Südschleswiger, also der Dänen in Deutschland, der jetzt mal wieder in aller Munde war, weil die jetzt sich entschlossen haben, in ganz Deutschland zum letzten Bundestagswahl zu kandidieren, was nicht viel gebracht hat im Ergebnis, aber hier oben natürlich eine sehr starke politische Kraft ist. Im Landtag in Schleswig-Holstein sitzen die mit einigen Abgeordneten, ich glaube 4 oder so, sind von der Klausel auch befreit, von der 5%-Klausel. Und eben seit der letzten Bundestagswahl sitzt ja auch einer für den Südschleswigschen Wählerverband in Berlin im Bundestag, weil die auch auf Bundesebene von der 5%-Klausel befreit waren. Und der hält jetzt die Fahne der dänischen Minderheit in Deutschland hoch, ohne dass der Bayer und der Thüringer, die neben ihm sitzen, auch nur die geringste Ahnung haben, was der eigentlich für ein exotischer Vogel da ist. Ja, ganz interessante Geschichte, finde ich.
Ja, so richtig mitbekommen habe ich das nicht, aber ich bin jetzt auch nicht so politisch im Bilde. Du hast vorhin von Helene Christ erzählt. Kira Lund trifft ja auf Helene Christ im ersten und auch im zweiten Roman. Wird es neue Bücher von Helene Christ geben oder ist das Thema für dich erledigt?
Tja, man soll ja nie sagen, aber eigentlich glaube ich das nicht. Und zwar deswegen nicht, weil es mir ja, obwohl ich das ursprünglich nicht vorhatte, weil es so gekommen ist, dass ich Helene Christ ja wieder mit in die Plots reinnehmen kann, in die Erzählung reinnehmen kann. Denn es hat sich ja ergeben, wenn also eine Reporterin, eine Journalistin, beispielsweise bei einem rätselhaften Mordfall, der die Bevölkerung sehr stark umtreibt, sich darum kümmert, das journalistisch aufzuarbeiten, dann bleibt ihr ja sowieso nichts anderes übrig, als sich auch mit der Kriminalpolizei, mit der Mordkommission in Verbindung zu setzen. So, und wenn sie das nun mal in Flensburg tut, dann war da bekanntlich 6 Jahre lang, solange die Helene Christ-Serie erschienen ist, war da Helene Christ zuletzt als Hauptkommissarin, Leiterin der Mordkommission in Flensburg. Was also lag näher, als sie und ihren Hund nach dem Motto Frau Sörensen darf nicht sterben, das gab es tatsächlich, dieses Banner habe ich mal irgendwo vor die Nase gehalten bekommen, als ich sagte, Helene Christ wird jetzt also nicht mehr, sondern es wird jetzt jemand anders sein. Und da, die hatte ja auch, beziehungsweise ihr Vater, einen kleinen Hund, einen sehr kleinen Hund, der hieß ja Frau Sörensen oder heißt er immer noch. der ist unsterblich, weil der war ja schon zu Beginn des Romans eigentlich im Todesalter, aber egal. Und dieser Hund und sein Frauchen und sein Herrchen, die haben halt auf diese Art und Weise, dass Helene Christ als Ansprechpartnerin für die Kira Lund noch gebraucht wird, dann überlebt. Und dass sich jetzt im zweiten Teil des Buches, das hat sich im ersten schon angebahnt, dass diese beiden Frauen, obwohl sie vollkommen unterschiedliche Charaktere und sind, auch schon äußerlich völlig unterschiedlich sind, aber auch innerlich, dass die jetzt beginnen, sich vorsichtig miteinander zu befreunden, obwohl sie völlig unterschiedliche Herangehensweisen an die Dinge haben und ganz andere Aufträge und wie gesagt auch ganz andere Persönlichkeiten sind, das ist etwas, dafür kann ich nichts. Das ist einer dieser Fälle, dass sich Figuren, die du erfunden hast, so entwickeln, dass einem nichts anderes hinterher übrig bleibt, als hinterher zu schreiben, weil was willst du machen, wenn die sich nun mal mögen, dann mögen die sich, dann muss ich da hinterher schreiben, da bleibt mir nichts anderes übrig.
Das habe ich schon so oft gehört. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie das praktisch ist.
Ja, das ist so einer dieser Glücksmomente, die man sehr selten erlebt, wenn man Bücher schreibt, wenn man Belletristik schreibt, wollen wir mal so sagen, bei meinen Sachbüchern passiert mir das nicht. Aber das ist also bei den Romanen, dass man feststellt, dass Leute eine andere Entwicklung nehmen im Laufe des eigenen Schreibens, als man ihnen das ursprünglich im Exposé und in der Planung des Plots vorgegeben hatte. Und mein Vater pflegte immer zu sagen, wo die Liebe hinfällt, da wächst kein Gras mehr. Das heißt also, wenn die sich nun mal lieben wollen oder wenn die sich nun mal mögen wollen oder sowas soll ja vorkommen, dann ist das eine ganz interessante Geschichte und das führt dann dazu, dass der Autor selber nachher sich wundert, was eigentlich aus seiner Ursprungsidee geworden ist. Solange das aber die Leute dann noch mögen, es in sich schlüssig bleibt und so weiter, ist es nicht schlecht, den Leuten auch ein bisschen Spielraum zu geben in ihrer persönlichen Entwicklung, auch wenn sie gar nicht existent sind, sondern wenn sie nur Produkte deines Geistes sind, so sind sie doch lebendige Figuren in irgendeiner Art und Weise, denen man auch ihren Willen lassen muss.
Also für mich existieren alle Figuren, die glaubhaft dargestellt sind.
Ja, das geht mir auch so.
Mir fast gedacht. Dann der dritte Teil wird ja 2024 kommen. Stumme Gräber wird er heißen. Sind danach noch weitere Teile geplant oder wartest du jetzt erstmal, was passiert?
Naja, da muss man jetzt mal ein bisschen vorsichtig sein. Also das piept bei mir gleich ein Vertrag über meine Agentur, meine tolle Agentur, Agentur Betriebs in Augsburg, mit der ich seit vielen, vielen Jahren ganz toll zusammenarbeite, die viel für mich getan hat. Also nachdem wir als alle zusammen das geschafft haben, dass ein Riesenverlag wie piept bei mir gleich für drei Bücher einen Gesamtvertrag gegeben hat, waren wir natürlich sehr happy. Aber nun wollen wir auch mal vorsichtig sein, wenn Stumme Gräber in 2024 rauskommen wird, dann bin ich 75 und dann muss man mal gucken, wie viel Lust ich noch habe. Wenn ich mich in einem ähnlichen Zustand befinde wie heute, dann bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass ich Lust hätte, noch ein paar Bücher zu schreiben. Das hängt davon ab, ob die sich weiter so toll verkaufen, beziehungsweise ob die weiter so gern gelesen werden, wie das sich jetzt anbahnt beim ersten Teil schon bei Haie unter dem Eis. Das hat sich als sehr erfreulich herausgestellt. Und dann spielt das natürlich eine Rolle, ob der Verlag das auch will. Dann wird er das wohl auch wollen. Und all das können wir heute noch nicht beurteilen. Ich bin erstmal sehr froh, dass es mir gelungen ist, dieses Erscheinungsdatum, das ursprünglich nämlich für das dritte Buch, für die dritte Folge, für 23 vorgesehen war, also im Jahrestakt die drei Dinger, dass wir das jetzt erstmal um ein Jahr verlängert haben, weil mir wird es tatsächlich langsam etwas anstrengend mit den wahnsinnig vielen Lesungen, die ich alleine jetzt im zweiten Halbjahr im ganzen Land habe. Und zwar nicht nur eben hier, wie gesagt, um die Ecke, wo du abends dann nach der Lesung wieder nach Hause in dein eigenes Bettchen fahren kannst, sondern irgendwo in, was weiß ich, im Harz und in an allen möglichen anderen Orten. Man kann das ja auf meiner Website schauen. Und dann sollst du nebenbei auch nochmal 350 Seiten schreiben und das soll ja auch Hand und Fuß haben. Das ist in so einer kurzen Zeit für mich artet das in Stress aus. Und das sollte es nicht sein. Und deswegen bin ich sehr froh, dass Fieber da sofort drauf eingegangen ist, als wir den Vorschlag gemacht haben. Komm, lass uns das mal ein bisschen mehr Luft. Sonst artet das Ganze auch noch in der Arbeit aus. Und das sollte es eigentlich nicht sein. Das sollte ja eine Beschäftigung für meinen Ruhestand sein, weil ich nicht basteln kann.
Du kannst nicht basteln. Wie kommt das denn?
Nein, ich kann nicht basteln. Alle Rentner basteln und ich kann nicht basteln. Ja, ich weiß, ich kenne Rentner, die bauen geradezu industriell in industrieller Abfolge Vogelhäuschen zum Beispiel. Ja, wenn ich beginne, ein Vogelhäuschen zu bauen, würde das innerhalb von 10 Minuten in ein Blutbad übergehen, weil ich überhaupt keinerlei Veranlagung und keinerlei Begabung für das Schwingen von Hämmern, Sägen und andere solche Dinge habe. Und deswegen musste ich mir ja dann so mit 60, 62, musste ich mir mal überlegen, was machst du denn dann eigentlich, wenn du tatsächlich noch ein paar Jahre überlebst? Was machst du denn die ganze Zeit? Kannst du nicht im Sessel sitzen und deine Frau nur die ganze Zeit nerven? Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann noch ein paar Semester neuere deutsche Literaturwissenschaft studiert habe und viele, viele Schreibseminare belegt habe. Und ich geschrieben habe ich eh mein Leben lang Artikel für Zeitungen und Gedichte und so ein Zeug. Aber das habe ich ja nie professionell gemacht. Dass sich das jetzt daraus entwickelt, ja, das wusste ich auch nicht. Aber im Grunde genommen habe ich damit begonnen, weil ich brauchte irgendwas, womit ich die nächsten 10, 12 Jahre zubringe. Jetzt sind schon 12 um, stell dir das mal vor. Wahnsinn.
Also ich finde gut, dass du den Weg gewählt hast.
Freut mich, dass du das so siehst. Und ich gucke gestern Abend mal kurz nach, als ich gestern die erste Lesung in diesem Jahr hatte, hier um die Ecke in Schleswig, in der Stadtbücherei. Und dann gucke ich nach, das darf eigentlich nicht wahr sein. Mein erstes Buch ist vor ziemlich genau 10 Jahren rausgekommen. Und inzwischen habe ich 12 Romane veröffentlicht, 4 Sachbücher und diverse Beiträge für Kunstbücher und solches ganzes Zeug. Das ist eigentlich für 12 Jahre, das ist eigentlich ganz schön viel, nicht? Und, aber wenn es Spaß macht, weißt du, da stell dir mal vor, ich würde Vogelhäuschen bauen. Ich hätte ja das ganze Haus vollgestopft von Vogelhäuschen, wenn ich das in derselben Intensität betrieben hätte. Das ist doch nicht sinnvoll, oder?
Die hättest du doch auch verkaufen können.
Ja, gut, es geht ja nicht unbedingt allein ums Verkaufen. Es geht ja, ich weiß nicht, machen wir es kurz. Ich lese lieber Bücher und schreibe lieber solche, damit ich sie hinterher lesen kann oder auch vorlesen. Meine Frau behauptet ja sowieso, ich schreibe die Bücher nur, um sie anschließend den Leuten vorlesen zu können, wo vielleicht auch ein bisschen was Wahres dran ist, weil ich das gerne mache. Aber ich glaube, das ist für alle Beteiligten gut, als dass ich die Welt jetzt dann mit sehr schlecht konstruierten Vogelhäuschen überzogen hätte.
Also ich kann nur sagen, diese Reihe mit Kira Lund hat mir viel besser gefallen sogar als die Helene Christ-Reihe.
Ist das so?
Ja, ich weiß nicht warum, aber ich habe den ersten Teil gelesen und habe gedacht, wow, total super.
Ja, vielleicht hat das auch etwas damit zu tun, es freut mich natürlich, aber vielleicht hat das auch etwas damit zu tun, dass man sich selbst im fortgeschrittenen Alter noch weiterentwickelt. Ja? Ich habe selbst das Gefühl, dass ich bestimmte Dinge, die ich transportieren möchte, heute, 10 Jahre nach dem ersten Buch, professioneller, besser, deutlicher, klarer, vielleicht auch einfühlsamer, sprachlich einfühlsamer transportieren kann, als das am Anfang war. Auch mit dem kleinen bescheidenen Erfolg, den ich jetzt mit meinen Büchern habe, stellt sich auch eine gewisse Gelassenheit beim Schreiben ein. Man schreibt nicht mehr so effekthascherisch nach dem Motto, das muss die Leute so richtig sehen, sondern es kommt mehr Fluss, mehr Vernunft in das hinein. Ich weiß nicht, ob ich mich da halbwegs klar ausdrücke. Es ist halt so, dass das Ganze eine gewisse originäre Form annimmt, auf die man sich tatsächlich erst hinschreiben muss. Und ich glaube, da bin ich so langsam angekommen, hoffe, dass sich das immer noch positiv weiterentwickelt. Aber du, diese, ich kann das nachvollziehen, dass du sagst, es gefällt dir besser, weil mir gefällt es sogar auch noch besser. Wobei der allererste Helene Christ, die Tote von Karl Grund, ist nach wie vor von allen meinen mit Abstand erfolgreiches Buch. Das ist, glaube ich, jetzt, obwohl das jetzt schon, wie gesagt, bald 10 Jahre her ist, dass das rausgekommen ist. Naja, 10 stimmt nicht. Vorher sind noch 2 andere rausgekommen. Das ist raus, also 7 Jahre oder so ist das alt. Wie alle Helene Christ immer noch voll im Verkauf. Das heißt also, das sind auf der Backlist, da ist nichts davon ist da eingestellt worden, weil es gerade die Verkaufszahlen bekommt für 2021. Und das wird immer noch wahnsinnig gern gelesen. Und sind mehrere 10.000, die dieses Buch gelesen haben. Und da freue ich mich riesig drüber, das muss ich sagen. Ja. Weil mir macht das, um nochmal diesen blöden Witz zu bringen, oder diesen blöden Vergleich zu bringen, mir macht das mehr Freude, 20, 30 oder 40.000 Menschen Lesefreude zu bereiten, als, was weiß ich, 80 Vögeln eine Futterkrippe zu bauen. Obwohl ich nichts gegen Vögel habe. Gegen Vögel habe. So, okay, jetzt ist aber gut. So.
Ja, ich glaube, es gibt auch genug Vogelhäuschen.
Ja, der Meinung bin ich auch. Es hätte meiner nicht mehr bedurft, noch zusätzlichen zu schaffen.
Ja.
Das beruhigt mich auch ein bisschen.
Was ist dir in den Roman, den du schreibst, besonders wichtig?
Ja, was ist mir wichtig? Also wichtig ist mir etwas, ich weiß, dass das manchmal sehr arrogant klingt, wenn ich das sage, und dennoch sage ich es, weil es einfach vom Herzen kommt. Wichtig ist mir ein gewisser Anspruch. Meine Passion ist der Spannungsroman, aber eben der anspruchsvolle Spannungsroman. Was ist das? Anspruchsvolle Spannungsliteratur ist für mich, ich lege Wert auf gute Sprache, auf einen logischen Plot, auf Nachvollziehbarkeit, auf Glaubwürdigkeit, auf stringenten und handwerklich sauber aufgebauten Spannungsbogen, der die Leute auch mitnimmt, auch packt, die legen da 11 € auf den Tisch, um so ein Buch zu kaufen. Dann wollen die einige Stunden, je nach Lesegeschwindigkeit und so weiter, des Einzelnen, dann legen die Wert darauf, für dieses Geld auch anständige Ware zu bekommen. Anständige Ware ist, wenn ich hinten auf den Umschlag draufschreibe, auf die Rückseite draufschreibe, 3, 4 knackige Sätze, die so sind, dass derjenige oder diejenige, die das kauft, sagt, oh, das kaufe ich mir jetzt, das ist es mir wert. So, dann muss, das ist wie ein Versprechen, das man da hinten abgibt. Das muss auch auf 320 oder 340 oder was weiß ich Seiten, muss das auch gehalten werden. Und das darf nicht sein, dass da geschludert wird mit Sprache, dass da unsauber gearbeitet wird, dass da irgendwelche, naja, ist doch egal, das fällt denen nicht auf, Geschichten drin sind, sondern das muss wirklich Hand und Fuß haben und es muss auch eine Geschichte sein, die die Leute irgendwo packt. Und mein persönlicher Überbau über diese ganze Geschichte, das muss nicht jeder machen, aber ich will das machen, ist, dass ich immer ein Hintergrundthema habe. Irgendein aktuelles, politisches, gesellschaftliches, in irgendeiner Hinsicht also aktuelles Thema. Das kann das Geschäft mit dem Elektromüll sein, genauso wie beispielsweise Verwerfungen in Familien, die dadurch entstanden sind, dass vor 100 Jahren eine neue Grenze zwischen Deutschland und Dänemark festgelegt worden ist, weil sich dann Besitzverhältnisse geändert haben. Das ist übrigens das Hintergrundthema für Stumme Gräber, das 2024 rauskommt. Und so viel kann ich da schon verraten, das Hintergrundthema. Und so gibt es in jedem meiner Bücher irgendwelche Hintergrundthemen. Und das ist so etwas, was mir persönlich sehr viel Spaß macht, wenn ich das in so ein Buch reinbringe, weil, weißt du, Spannung erzeugen kann jeder, der halbwegs schreiben kann. Aber mir jemanden einfallen zu lassen, der als Figur in meinem Roman da nächtlich durch die Gegend rennt, den Leuten da das Messer in die Brust schiebt und aus irgendwie, die er gar nicht kennt, wo es gar keine Hintergründe gibt, weil der eben einen Riss in der Schüssel hat, sticht er die ab und dann häutet er sie und schleppt die Haut mit nach Hause und brät die da am Lagerfeuer und mampft die dann auf. Und so einen Schwachsinn gibt es ja. Das wird ja verkauft. Die Leute kaufen das ja auch. Wenn sie Spaß daran haben, das zu kaufen und zu lesen, meine Güte, ja, sollen sie es machen. Aber ich muss es deswegen ja nicht schreiben. Mir wäre das intellektuell zu anspruchslos. Da habe ich keinen Bock drauf. Da ist mir auch meine Zeit zu schade dafür. Und deswegen mache ich das so, wie ich das mache.
Das klingt auch gut. Ich lese auch so einen sinnlosen Schwachsinn manchmal. Aber ich lese ja auch alles.
Du bist ja nun auch wirklich eine Vielleserin, aber auch schon fast, man könnte ja schon in Anführungsstrichen sagen, schon fast beruflich. Ne?
Ich habe noch eine letzte Frage, und zwar, welche Genres liest du denn privat?
Privat lese ich im Grunde genommen auch das, was ich gerne schreibe, denn ich schreibe das, was ich gerne lese, nämlich gute Spannungsromane. Allerdings auch viele Sachbücher, politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche und so weiter. Und natürlich auch andere Belletristik, Gesellschaftsromane, was auch immer. Allerdings, was ich nicht lese, sind eben so Schmonzetten, so die kleine Bäckerei am Strandweg oder mein Stricklädchen in den Highlands oder irgendwie sowas. Das finde ich eher, die sieht man aber auch schon an den Cover. Das sind diese mit diesen Rosé, Hellblö, Farben, die von bestimmten Personenkreisen und bestimmten Geschlechtern, um das mal sehr vorsichtig auszudrücken, vorzugsweise gekauft werden. Mögen Sie das tun, ich muss es weder schreiben, noch muss ich es lesen.
Ja, das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ist auch nicht so ganz mein Genre. Ja, dann danke ich dir für die Beantwortung der vielen Fragen. Und
ja, gerne.
Ja, dann sehen wir uns bestimmt demnächst auf dem Büchereulentreffen mal, wenn wieder eins stattfindet.
Das will ich hoffen. Also wenn eins stattfindet, und das soll ja wohl im Herbst sein irgendwann, dann bin ich auf jeden Fall dabei.
Ja, ich bestimmt auch.
Prima. Nadine, herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast auf deine Plattform sozusagen. Und ich hoffe, mir hat das Gespräch jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Mir auch.
Alles klar.
Tschüss.
Mach's gut.
Tschüss. Jetzt habt ihr viel über Dieter und seine Bücher erfahren. Ich fand es total interessant. Und ich hoffe, es ging euch genauso. Ich verlinke euch seine Homepage in den Shownotes, damit ihr direkt nachgucken könnt, worüber wir gesprochen haben. In 2 Wochen habe ich Silke Horhold zu Gast. Sie schreibt Regionalkrimis, die in der Oberlausitz spielen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine schöne Woche.